Eine der Schmalseiten im Innern des Tanks glich einer zweistöckigen, offenen Garage, in der alles mögliche Tiefsee-Equipment untergebracht war. Mehrere Unterwasserroboter unterschiedlicher Größe und Funktion waren darin geparkt, die sich von außen steuern ließen. Anders konnte man in der künstlichen Welt nicht operieren, und ganz nebenbei bot die Garage den Erbauern von AUVs und ROVs die Möglichkeit, ihre Konstruktionen unter den Extrembedingungen der Tiefsee zu testen. Im Moment, da Johansson die Steuerung aktivierte, flammten an der Unterseite eines Roboters starke Lichter auf und zwei Propeller begannen sich zu drehen. Ein kastenförmiger Schlitten von der Größe eines Einkaufswagens schwebte langsam aus der Garage hinaus. Sein oberer Bereich war abgedeckt, vollgepackt mit Technik. Der untere bestand aus einem leeren Korb mit feinmaschigen Gitterwänden. Er glitt über den künstlichen Meeresboden auf die Krabben zu und stoppte kurz vor einer kleinen Gruppe reglos dahockender Tiere. Klar und deutlich waren die augenlosen, gebogenen Schalen mit den kräftigen Scheren zu sehen. »Ich schalte um auf die Sphäre«, sagte Johansson. Das verzerrte Bild wich einer klaren und gestochen scharfen Detailaufnahme. Aus dem Schlitten, der bewegungslos über den Krebsen hing, schob sich eine rot lackierte Kugel, nicht größer als ein Fußball. Sie war der eigentliche Namensgeber des Gefährts. Wie sie nach draußen schwebte, nur über Kabel mit dem größeren Gerät verbunden, das glänzende Auge des Kameraobjektivs starr gerade ausgerichtet, erinnerte sie an den fliegenden Kampfroboter aus Krieg der Sterne, mit dem Luke Skywalker den Lichtschwertkampf hatte trainieren müssen. Tatsächlich war der Spherobot mit seinen 6 kleinen Steuerdüsen dem cineastischen Vorbild bis ins Detail nachempfunden. Nach kurzer Fahrt sank er langsam tiefer, bis er dicht über den Krabben verharrte. Keines der Tiere ließ sich von dem merkwürdigen roten Ball aus der Ruhe bringen, auch nicht, als Teile seiner Unterseite auseinanderglitten und sich aus dem Innern 2 schlanke, mehrgelenkige Arme entfalteten. Am Ende der Arme begannen Arsenale mit Instrumenten zu rotieren. Dann schob sich links eine Zange hervor und rechts eine kleine Säge. Johanssons Hände umspannten die beiden Joysticks und bewegten sie vorsichtig nach vorne, und die Arme des Roboters im Tank folgten seinen Bewegungen. »Hasta la vista, Baby«, sagte Oliveira mit Schwarzenegger-Akzent. Die Zange fuhr nach unten, packte eine der Krabben um Bauch und Rücken und hob sie vor die Linse der Kamera. Auf dem Monitor hatte das Tier die Größe eines Monsters. Seine Mundwerkzeuge bewegten sich, die Beine strampelten, aber die Scheren hingen schlaff herab. Johansson ließ die Zange um 360 Grad rotieren und beobachtete aufmerksam das Verhalten des sich drehenden Tiers. »Motorik einwandfrei«, sagte er. »Laufapparat funktioniert.« »Dafür keine atypischen Reaktionen«, bemerkte Rubin. »Nein, kein Spreizen der Scheren, keine Drohgebärden. Das ist einfach nur ein Automat, eine Laufmaschine.« Er bewegte den 2. Joystick und drückte einen Knopf an der Oberseite. Die Kreissäge begann sich zu drehen und fuhr seitlich in den Panzer. Kurz zuckten die Beine der Krabbe wie wild. Der Panzer brach auf. Etwas Milchiges flutschte nach draußen und hing einen Moment lang zitternd über dem zerstörten Tier. »Mein Gott«, entfuhr es Oliveira. Das Ding hatte mit nichts Ähnlichkeit, weder mit einer Qualle noch mit einem Tintenfisch. Es war ganz und gar formlos. Wellen durchliefen seine Ränder, der Körper blähte und verflachte sich. Johansson kam es vor, als zucke ein Blitz durch sein Inneres, aber im grellen Schein der Tankbeleuchtung konnte das auch eine Sinnestäuschung gewesen sein. Während er noch darüber nachdachte, verformte sich das Wesen plötzlich zu etwas Langem, Schlangenartigem und schoss davon. Er fluchte, hob die nächste Krabbe hoch und schnitt sie auf. Diesmal ging alles noch viel schneller und der galertige Insasse machte sich davon, bevor sie ihn richtig anschauen konnten. »Oh Mann!« Rubin war offensichtlich begeistert. »Absolut irre! Was ist das bloß für ein Zeug?«
»Etwas, das uns durch die Lappen geht«, knurrte Johansson. »Zu blöde, wie kriegen wir diese Schleimbeutel bloß eingefangen?«
»Wieso? Wir haben sie doch eingefangen.«
»Ja, 2 tennisballgroße Flatschen ohne Form und Farbe in einem Schwimmbad. Viel Spaß beim Suchen.«
»Ich würde den nächsten direkt im Korb des Trägerroboters öffnen«, schlug Oliveira vor.
»Der ist nach vorne offen. Es wird abhauen.«
»Nein, wird es nicht. Der Korb lässt sich schließen. Sie müssen nur schnell genug sein.«
»Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
Probieren Sie es einfach.«
Oliveira hatte recht. Vorne am Käfig des Trägerroboters war eine vergitterte Klappe. Johansson packte ein weiteres Tier, drehte den Spherobot um 180 Grad und ließ ihn auf den Trägerroboter zufahren, bis er seine elektronischen Arme ins Innere des Käfigs strecken konnte. Dort stieß er die Kreissäge in die Seite der Krabbe. Der Panzer zerbarst. Nichts geschah.
»Leer?«
wunderte sich Rubin. Sie warteten einige Sekunden. Dann fuhr Johansson den kugelförmigen Roboter langsam wieder zurück.
»Scheiße!«
Das Galatwesen schnellte aus dem Krabbenkörper hervor, aber es hatte die falsche Richtung gewählt. Heftig prallte es gegen die Käfigrückwand, zog sich zu einem zitternden Ball zusammen und taumelte vor dem Gitter auf und ab. Seine Verwirrung, falls es so etwas wie Verwirrung kannte, währte nur einen Augenblick. Es streckte sich.
»Es will abhauen!«
Johansson ließ den Spherobot zurückfahren. Er schlug gegen die Seitenwand des Käfigs. Dann war er draußen. Einer der Arme bekam die Drahtklappe zu fassen und warf sie hoch. Das Ding verflachte sich vollends und kam herangeschossen. Wenige Zentimeter vor der Klappe prallte es zurück, wobei es erneut die Form veränderte. Seine Ränder breiteten sich nach allen Seiten aus, bis es wie eine transparente Glocke im Wasser hing und fast den halben Käfig einnahm. Der Körper bog sich. Für Sekunden sah es aus wie eine Qualle, dann rollte es sich zusammen. Im nächsten Moment schwebte wieder eine Kugel im Käfig.
»Absolut irre«,
flüsterte Rubin.
»Seht euch das mal an«, rief Oliveira. »Es schrumpft!«
Tatsächlich zog sich die Kugel zusammen und verlor dabei zunehmend an Transparenz. Sie wurde milchiger.
»Das Gewebe kontraktiert«, sagte Rubin. »Das Ding kann seine molekulare Dichte ändern.«
»Erinnert euch das an irgendwas?«
»Frühe Formen von sehr einfachen Polypen«,
Rubin überlegte.
»Kambrium. Es gibt immer noch Organismen, die sowas können. Die meisten Tintenfische lassen ihr Gewebe kontraktieren, aber sie verändern nicht die Form. Wir müssen noch welche einfangen. Wir müssen sehen, wie sie reagieren.«
Johansson lehnte sich zurück.
»Nochmal gelingt mir das nicht«, sagte er. »Beim zweiten Versuch wird das hier entwischen. Sie sind zu schnell.«
»Auch gut. Eines reicht ja vorläufig zur Beobachtung.«
»Ich weiß nicht.« Oliveira schüttelte den Kopf.
»Beobachten ist schön und gut, aber ich will das Zeug untersuchen. Nicht immer nur in Auflösung befindliche Reste. Vielleicht sollten wir das Ding einfrieren und in Scheiben schneiden.«
»Sicher.«
Rubin starrte fasziniert auf den Monitor.
»Aber nicht sofort. Erst beobachten wir es eine Weile.«
»Wir haben immer noch die beiden anderen. Sieht jemand zufällig eines?« Johansson schaltete nacheinander sämtliche Monitore ein. Das Innere des Tanks erschien aus verschiedenen Blickwinkeln.
»Verschwindibus.«
»Quatsch! Sie müssen irgendwo sein.«
»Na schön, knacken wir noch ein paar«, sagte Johansson. »Wollten wir ohnehin. Je mehr von dem Glibber im Tank unterwegs ist, desto größer ist die Chance, dass wir was davon zu Gesicht bekommen. Unseren Kriegsgefangenen hier lassen wir zur Sicherheit erstmal im Käfig. Später sehen wir weiter.«
Er grinste und legte die Finger um die Joysticks.
Knick-knack. Macht ja auch irgendwie Spaß, oder?